Lied. Ein kurzer Applaus für die Band, die waren Hammer. Ich weiß nicht genau, wie Sie denken über Filme anschauen. Meine Familie, wir haben so eine Tradition, dass wir Samstagabend, ist bei uns immer Kinoabend, also wir gucken irgendeinen Film an und dann gibt es Popcorn und Chips und alle möglichen ungesunden Sachen. Und bei uns teilt sich die Familie 3 Frauen, 3 Männer und die Frauen wollen immer so ein bisschen Liebe schnulzen. Liebesfilme natürlich, nichts Schnulziges, aber Liebesfilme. Und die Männer, die wollen immer so ein bisschen mehr Action oder Comedy, irgendwas Seichtes zum Lachen oder zum Staunen. Und dann teilt sich das immer so, aber beide eigentlich, ob Jungs oder Mädels bei uns in der Familie, alle lieben wir Happy End. Wenn es kein Happy End gibt, dann sind wir alle frustriert und dann gucken wir nochmal einen Film. Also, passiert ja sehr selten. Die meisten von uns, wir mögen Happy Ends. Es gibt so ein paar Orte, wo man das Happy End liebt. Oder es nicht liebt, wenn es zu Ende ist und es nirgends mehr gibt. Also es gibt so ein paar Orte, da mag man Happy Ends. Penny macht's möglich, die haben das rausgebracht. Also wenn Sie Happy End Klopapier brauchen, dann gehen Sie zu Penny. Happy End, ein bisschen makaberer. Ich lasse Ihnen eine kurze Minute. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Ende. Die leben noch. Wie soll ich denn jetzt ohne Happy End schlafen können? Sie haben ihn. Also, es gibt so Orte, da will man gerne ein Happy End. Wir haben das vorher gesehen im Anspiel. Da sterben 2. Und kommen in diesem imaginären Raum vor dem Himmel. Und jetzt geht es darum, wer kommt hinein? Und für diesen Ort hätte man gern irgendwie ein Happy End, vorbereitet zu sein. Was für Sicherheiten hast du? Was bringt dich sicher hinein in diesen Himmel, in die Ewigkeit? Weiß nicht, du dir die Frage gestellt hast, vielleicht in den letzten Tagen oder vielleicht auch in den letzten Monaten oder vielleicht die letzten Jahre warst du so auf der Suche nach Gott, nach dem Sinn des Lebens, raus aus Krisen, so Dinge, die wir auch bewegt haben, diese Abenden. Du warst irgendwie auf der Suche nach Gott und hast dich diesem Gott auch im Christentum ein Stück angenähert, so Dinge ausprobiert, vielleicht schon eine Weile mit dabei irgendwie, vielleicht auch nach der Konfirmation so ein bisschen reingerutscht in die Teenie-Arbeit oder in die Jugendarbeit und irgendwie bist du mit dabei und du spürst diese Sache mit Gott, das ist schon irgendwie was Tolles. Jetzt vielleicht auch nach diesen Tagen auf der Jugendfreizeit oder nach diesen Abenden oder Nachmittagen, du merkst tatsächlich, da ist mehr da und ich hätte gern das auch und ich würde mich gerne auch noch ein bisschen mehr annähern und diesen Gott finden und ich weiß, der liebt mich und ich will aber Sicherheit und Klarheit haben, vielleicht auch für diesen Moment, dass es heißt, dass ich wirklich ganz mit Gott zusammen bin. Im Leben und vielleicht dann auch im Sterben, wenn dieses Leben vorbei ist, diese Sehnsucht. Und die hatte dieser Mann, von dem wir vorher schon gehört haben, Nikodemus auch. Der Nikodemus, der kam an einem Abend zu Jesus. Und er wollte wohl auch irgendwie auf Nummer sicher gehen mit seinem Leben, mit seinem Glauben und hatte irgendwie von Jesus gehört und dass dieser Jesus irgendwie auch von Gott kommt und dass er ein guter Lehrer ist, der die Sachen von Gott auch gut lehrt, gut rüberbringt. Und dann tut er noch Zeichen und Wunder, da passiert etwas und Nikodemus ist überzeugt, das, was Jesus irgendwie hat, von dem, was er ist, das müsste vielleicht auch noch irgendwie im Leben mit drin sein, damit er wirklich auf ganz Nummer sicher gehen kann. Also irgendwie noch ein bisschen mehr drin haben, wie das, was er bisher schon hatte, damit er auf Nummer sicher gehen kann. Und er schleicht sich so ein bisschen an Jesus ran. Happy End will Nikodemus in seiner Lebensgeschichte irgendwie haben, dass wenn sie zu Ende geht, er wirklich auch in diesen Himmel kommt, für ewig bei Gott ist. Und jetzt schon mit Gott zusammen. Und Jesus, der reagiert ein bisschen komisch. Sie kennen diese Geschichte vielleicht, aber als Jesus zu Nikodemus kommt, da sagt er: Meister, wir wissen, du bist ein großer Lehrer und dass Gott mit dir ist. Und Jesus antwortete zu ihm und sprach: Wahrlich, wahrlich, Nikodemus, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht ererben. Wow. Hey Jesus, ich komme in Frieden, okay? Du musst mich nicht gleich vor den Kopf stoßen und mir irgendwie solches. Aber Jesus, der zeigt dem Nikodemus irgendwie so ein bisschen Kante. Der verhandelt nicht mit Nikodemus, sondern der überrascht Nikodemus eher so ein bisschen. Dass er Nikodemus vielleicht enttäuscht, vielleicht auch ungewohnt für Nikodemus, dass er ihn ein Stück weit vor den Kopf stößt. Und ehrlich gesagt, er verwirrt Nikodemus auch noch ein bisschen. Er bringt ihn eher noch durcheinander, als dass er ihn sicherer macht in dem, was er eigentlich an Sicherheiten hat. Er macht ihn unsicher, damit er nachdenken muss und nochmal drüber nachdenkt, was wirkliche Sicherheit bringt, um von Neuem geboren zu sein, dass die Biografie nochmal neu geschrieben wird mit einem Happy End am Ausgang. Und dann Nikodemus, der muss gucken: Mensch, wie komme ich denn rein in dieses Reich Gottes? Und Jesus sagt, man kommt nur hinein in dieses Reich Gottes. Und Reich Gottes bedeutet, diese Verbindung mit Gott zu haben. Reich Gottes ist der Ort, wo Gottes Liebe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Frieden so gebündelt zusammen ist, wo man mit ihm versöhnt ist, mit Gott zusammenlebt. Das bedeutet durchtragende Lebensbewältigung, weil Gott mein Begleiter ist. Heilende Lebensgemeinschaft, weil Gott mein Versorger ist. Helfende Lebensberatung, weil Gott mein guter Hirte ist. Neue Lebensperspektive, weil Gott mein Retter ist und Ewigkeit schenkte. Anderes Lebensgefühl. Erneuerung, das bedeutet Reich Gottes. Aber dieses Reich Gottes, sagt Jesus, das ist exklusiv. Das Reich Gottes ist exklusiv, das wechselt nicht. Kann es sein? Sorry. Das Reich Gottes ist exklusiv. Das ist exklusiv für die Menschen, die Gottes Vergebung, jetzt, die Gottes Vergebung und Gottes Liebe brauchen. Das Reich Gottes ist für die Menschen, die Gottes Ziele und Vision für ihr Leben teilen. Das Reich Gottes ist ein Stück weit exklusiv. Und der Nikodemus, der muss nochmal genauer nachfragen in Bezug auf diese Sicherheiten, die er braucht. Was brauche ich denn da dafür, um wahre Sicherheit zu haben? Und drei Dinge macht Jesus ihm deutlich, diesem Nikodemus. Und die will ich uns heute Abend auch mitgeben. Nikodemus, sagt Jesus, du bist gut, aber in Bezug aufs Reich Gottes bist du nicht gut genug. Der Nikodemus, es war ein besonderer Mann, das war ein besonders guter Mann. Die Bibel sagt uns in Johannes Kapitel 3, der Nikodemus, der hier auf der Suche ist, das war ein Mensch aus den Pharisäern. Das heißt, der hatte eine besondere religiöse Stellung in der damaligen Zeit von Jesus. Er war nicht nur ein Pharisäer, er war Oberster der Juden. Er hatte eine hohe Position innerhalb der Juden, wo Jesus unterwegs war. Er hieß Nikodemus. Sein Name war Programm. Nikodemus heißt der Beliebte. Er hatte eine gewisse Popularität. Er hatte ein gewisses Pedigree. Also ein gewisses Haus, aus dem er kommt, eine Nachkommenschaft. Er war Pharisäer und er hatte eine gewisse Power. Er war oben mit dabei. Die Bibel sagt uns an anderer Stelle, dass er reich war an guten Werken, reich auch finanziell. Er war mit dabei in der High Society der damaligen Welt. Und Jesus sagt ihm: Hey, das ist alles schön und gut, aber du bist nicht gut genug. Das reicht nicht, um dabei zu sein, um ewiges Leben zu haben. Der Nikodemus hatte das bis dahin geglaubt, dass es eigentlich reicht, was er hat. Der Nikodemus hat in einer Illusion gelebt in Bezug auf seine Sicherheiten, Pokale und Ehrennadeln und was er alles Gutes getan hat und dass er ein Oberster war und von den Pharisäern war und vielleicht auch in den Tempel gegangen ist regelmäßig und er hat geglaubt, das würde reichen. Aber Jesus macht ihm deutlich, das reicht nicht. Diese Illusion, kennt ihr vielleicht, so eine Illusion. Also ich habe sie mal erfahren, so eine Illusion, dass man denkt, es reicht und reicht doch nicht. Also ich war früher mal sportlich, sieht man mir jetzt nicht mehr an, aber ich war mal richtig sportlich und ich bin regelmäßig bei uns im Schwarzwald so 10, 12, 15 Kilometer gejoggt, so 2-3 Mal die Woche und habe noch im Fußballverein gespielt und war so richtig sportlich unterwegs. Und bei uns im Schwarzwald, da gibt es dann immer um die hohen Berge des Schwarzwalds so Waldwege drumherum. Und da bin ich immer gemütlich von zu Hause losgejoggt und da waren noch ein paar andere Jogger. Nicht so viele, meistens so ein bisschen ältere Omas oder ältere Herren, die so ein bisschen, darf ich sie korpulenter waren, nennen. Und die haben da versucht, ihr Gewicht ein bisschen zu reduzieren. Und ich bin da gejoggt und als ich da angefangen habe zu joggen und immer mehr so durch die Wochen und trainiert habe, habe ich gemerkt, wow, ich bin gar nicht so schlecht. Also an diesen Omas ziehe ich immer recht flott vorbei. Und so nach einem halben Jahr dachte ich, hey Mensch, ich bin so gut, ich melde mich mal für so einen richtig großen Lauf an. Also nicht gleich was Internationales, ich habe jetzt nicht gleich an New York oder Boston Marathon gedacht, sondern eher so an so ein 10K in Calw. Das ist die Stadt, wo ich daneben wohne, Calw, diese Riesenmetropole im Schwarzwald, so 15.000 Einwohner. Und also für den Schwarzwald ist es groß. Auf jeden Fall habe ich mich dafür diesen 10K angemeldet und dachte, du bist der Beste, Ede, da wirst du Erster in deiner Altersklasse. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann, schon wo ich hingekommen bin zum Umziehen, habe ich gemerkt, hey, da sehen ein paar anders auch ein bisschen sportlicher aus wie ich und haben auch professionellere Klamotten wie ich. Und dann habe ich einen Freund getroffen und dann wusste ich, okay, klappt vielleicht doch nicht dieses Mal, weil der war Juniorendeutscher Meister im, ich weiß gar nicht, 5000 Meter oder 10.000 Meter. Und dann wusste ich, okay, mit dem ersten Platz wird es nichts, aber vielleicht schaffe ich es heute, den zu schlagen, habe ich gedacht. Und es war so ein Lauf, das ist 2,5 Kilometer und 4 Runden, 10 Kilometer. Und ich bin losgerannt gleich am Anfang und ich war noch relativ gut und dann schon relativ bald ist der losgezogen an mir vorbei und ich versuchte hinterher, habe gemerkt, ich schaff's nicht. Ich war in der zweiten Runde fast am Ende, da kam der schon von hinten und hat mich überholt. Ich dachte, hey, wo warst du? Warst du auf dem Klo oder was? Hast du Boxenstopp gemacht? Nein, er hat schon die eine Runde gelaufen. Und der war schon eine Viertelstunde am Ziel, als ich eingehechelt bin, ins Ziehen gefallen und ich konnte nicht mehr, ich war platt. Also, ich war ja wirklich gut, aber nicht gut genug. Das war so eine Illusion. Und der Nikodemus, der hat auch mit der Illusion gelebt, so eine religiöse Illusion. Der hat gedacht, Mensch, hey, ich gehöre zu so einem religiösen Laden da dazu. Ich mache innerhalb dieser Gruppe religiös, irgendwie moralisch, mache ich alles recht. Ich bete so oft wie die. Ich gucke, dass ich moralisch zumindest nach außen hin alles so recht mache, wie die das gut finden. Und wenn ich dann das so lebe, wie du es gut finden, dann bin ich dabei, weil ich in der Gruppe mit dabei bin und weil die mich für in Ordnung halten. Die nannten sich Pharisäer. Und wenn wir das gut können, dann sind wir dabei, dann bin ich gut genug. Er hat in dieser Illusion gelebt, wenn er sich misst am Maßstab der anderen Leute um sich herum, auch religiöse Leute, und wenn er da einigermaßen durchkommt, nicht der beste Pharisäer zu sein, aber jetzt auch nicht der schlechteste, sondern eben da mit dabei und den Rest kriegen wir schon auch noch irgendwie hin, wir beten noch ein bisschen mehr und sind noch ein bisschen mehr dabei und setzen uns noch ein bisschen mehr ein, dann bin ich gut genug. Hat sich nicht gemessen mit Gottes perfektem Maßstab, mit Gottes perfekter Heiligkeit, mit Gottes perfektem Willen, sondern nur mit dem um sich herum. Und Jesus sagt ihm, hey, du bist gut, aber du bist nicht gut genug. Das reicht nicht. Der Maßstab sind nicht die anderen, sondern Gott selber. Du kommst nicht ins Reich Gottes hinein. Du bist nicht gut genug. Und Jesus, der sagt ihm noch was Zweites. Er sagt, Nikodemus, du bist nur nicht gut genug. Nein, du bist auch nicht lebendig genug. Du bist zwar lebendig, aber du bist nicht lebendig genug. Du bist zwar dabei, setzt dich ein, machst was, kaufst im One-World-Laden ein, setzt dich ein für irgendwelche Menschen in dieser Welt und du spielst vielleicht mit in der Band und du tust dies und jenes und du bist zwar lebendig, aber du bist nicht lebendig genug. Jesus sagt ihm, der Nikodemus, der checkt es nämlich gar nicht. Der sagt, oh, ich bin nicht gut genug, halte mal. Wie, ich muss von Neuem geboren werden, wie funktioniert denn das? Hey, ich kann doch nicht zurück in meine Mama reingehen, ich bin doch schon relativ alt. Ich kann doch gar nicht von Neuem geboren werden. Ich lebe doch schon. Ja, sagt Jesus, du bist lebendig, aber nicht lebendig genug. Du bist eigentlich tot, sagt Jesus zu ihm. Du bist tot, obwohl du lebst. Das sagt Paulus mal. Paulus sagt, dass der Mensch, der getrennt ist von Gott, der ist nicht nur einfach nur ein bisschen krank oder sonst irgendwas, sondern der ist tot, der ist getrennt von Gott. Der lebt zwar, aber hat keine lebendige Verbindung zu diesem Gott. Das sagt Jesus dem Nikodemus auch. Das ist so wie eine Blume. Eine Blume, die lebt, okay? Die hat Leben, da ist Licht, Photosynthese, da werden Dinge umgesetzt, die hat biologisches Leben, die lebt. Aber so eine Blume, die hat auf manchen Ebenen des Lebens kein Leben. Die ist zwar lebendig, aber lebt nicht. Schmeiß mal einer Blume einen Ball zu. Was macht sie? Sie macht nichts. Sie kann den Ball nicht fangen. Obwohl sie lebt, hat sie auf manchen Ebenen des Lebens, was Spielen angeht, kein Leben. Sie ist tot. Sie hat keine Antenne für Spielen. Ein Hund im Gegensatz dazu, ein Hund hat auch Leben, biologisches Leben. Und der nimmt die Sonne auf und isst und trinkt und lebt und ist lebendig und spielt. Und wenn man dem Ball zuwirft, dann kann er damit spielen, rumrennen, den zerbeißen, zernagen. Der hat auf der Ebene von Spielen auch eine Antenne, der lebt da. Aber sagen Sie dem Hund mal ein schönes Liebesgedicht vor oder ein schönes Liebeslied. Was macht der Hund? Vielleicht noch jaulen. Aber im Liebesgedicht, da wird es schon kompliziert. Warum? Weil der Hund zwar Leben hat, aber auf der Ebene von Ästhetik, von Schönheit, da hat er keine Wellenlänge, da hat er keine Antenne dafür, da ist er tot. Und genau das sagt Jesus dem Nikodemus auch. Nikodemus, du bist lebendig, natürlich bist du lebendig. Du lebst, die Sonne strahlt dich an, du isst und trinkst und du lebst und du kannst auch spielen. Du hast sogar auf der Ebene von Ästhetik und Schönheit hast du eine Antenne, aber auf der Ebene von Gott hast du keine Antenne. Du bist tot, du musst von Neuem geboren werden. Du lebst zwar, aber du bist nicht lebendig genug. Und dann sagt Jesus dem Timotheus noch eine dritte Sache. Er sagt, hey, Timotheus, nicht nur, dass du nicht gut genug bist, nicht nur, dass du nicht lebendig genug bist, nein, du bist auch nicht stark genug. Du bist schwach. Wow. Einem Mann das zu sagen, ist schon ein bisschen unfair. Aber Jesus, der traut sich und sagt, hey, Nikodemus, wenn du es genau wissen willst, was du mitnehmen willst für die Ewigkeit, Sicherheit haben willst, dann musst du wissen, du bist nicht stark genug. Du bist zwar stark, zeig mal deine Muckis, wow, aber nicht stark genug. Die Bibel sagt, Paulus sagt, hey, oder ich sag's mal, was Jesus sagt. Jesus sagt ihm, hey, wenn jemand nicht aus dem Geist geboren ist, dann kommt er nicht ins Reich Gottes hinein. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und du, Nikodemus, du bist aus dem Fleisch geboren. Und Paulus sagt einmal, dieser Missionar und Theologe, ein bisschen später wie Jesus, der sagt einmal, dass das Fleisch, dieses Verlangen des Menschen es nicht schafft, den Willen Gottes zu tun. Es kann es gar nicht, weil der Geist Gottes nicht in ihm lebt. Du musst von Neuem geboren werden. Du kannst den Willen Gottes nicht wirklich tun. Das hat mir mal jemand gesagt und das fand ich sehr gut. Er hat gesagt, hey, Edi, denkst du, dass das Christsein schwer ist? Nee, sage ich, das Christsein, das ist nicht nur schwer, das ist unmöglich. Du kannst den Willen Gottes gar nicht alleine von dir selber aus leben. Du bist zu schwach, sorry, dass ich dir das sagen muss. Du musst wiedergeboren werden. Jesus sagt, du brauchst den Geist Gottes in dir. Wenn du den nicht hast, dann kannst du gar nicht mit Gott verbunden sein und gar nicht dieses Christsein leben. Das lebt der Geist in dir und durch dich. Du brauchst den, sonst funktioniert das gar nicht. Ich habe mal bei mir in der Jugendarbeit einen jungen Kerl gehabt, das ist schon eine Weile her, da war ich im Praktikum in Göppingen und da war ein junger Kerl, der war auf der Sonderschule. Heißt es bei euch so hier, Sonderschule? Weiß nicht, Spezialschule für Kinder mit Lernschwierigkeiten. Bei uns heißt es Sonderschule. Und der war auf der Sonderschule und die hat so ein bisschen Eindruck gemacht, dass er nicht alles checkt so ganz. Und er war bei mir in der Jungschar und am Anfang auch im Teenie-Kreis, so als 12-, 13-Jähriger. Und dann haben wir immer Geschichten gemacht und Spiele gemacht und haben so Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, der Kerl, wenn ich ihm was sage, dann hört er gar nicht richtig zu. Der checkt es irgendwie nicht, hört nicht richtig hin. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das machen andere Teenies auch nicht, wenn ich was sage als Leiter, ist vielleicht normal. Aber dann habe ich gemerkt, okay, der hört wirklich gar nicht. Der hat akustisch gar nicht gehört. Dann bin ich mal hinter ihn hingestanden und habe seinen Namen gesagt. Der hat gar nicht reagiert. Und dann habe ich mal seine Mutter besucht und habe sie gefragt, ob vielleicht ihr Sohnemann nicht richtig hört. Sagt die Mutter, sie weiß es nicht. Es war so ein bisschen sozial vernachlässigter Kerl und die Mutter hat sich nicht so wirklich richtig um ihn gekümmert. Dann habe ich mit meiner damaligen Verlobten geredet und dann haben wir gesagt, Mensch, komm, wir nehmen den Kerl mal mit zum Ohrenarzt. Wir haben einen Termin ausgemacht und sind mit dem dahin gegangen. Und dann sind wir zum Ohrenarzt und der Ohrenarzt hat seine Ohren geprüft und dann kam raus, dass er auf beiden Ohren nur noch 5 oder 8% oder sowas gehört hat. Und der Ohrenarzt guckt mich an und sagt, ja, wie lange das denn schon wäre, ob ich das nicht gemerkt hätte als Vater. Ich bin gar nicht der Vater. Also die Geschichte erzähle ich nicht. Und dann sagt er, ob ich das nicht gemerkt hätte als Vater, dass der nichts hört. Nee, sag ich, ich habe jetzt das erst rausbekommen. Ja, der Kerl braucht unbedingt Hörgeräte. Und dann haben wir das der Mutter gesagt und die Mutter war da ein bisschen aufgebracht. Und dann aber haben wir dem Kerl Hörgeräte verschafft. Und dann hat er Hörgeräte reinbekommen und das war unbeschreiblich. Der hat die Hörgeräte reinbekommen und er guckt sich um und hört auf einmal. Der saß immer in der Schule in der letzten Reihe. Weil er nichts richtig mitbekommen hat, dann hat er sich geschämt, dass er es nicht kapiert hat, hat er sich in die letzte Reihe gesetzt, hat er noch weniger mitbekommen. Und das ist die ganze Grundschulzeit durch. Der Kerl hat nie was gehört. Der hat nie was mitbekommen vom Unterricht, hat nie richtig gecheckt, hat einigermaßen versucht mitzukommen und deshalb ist er am Ende in der Sonderschule gelandet. Der hatte sein Hörgerät auf und schon innerhalb von dem Jahr, wo ich im Praktikum dort war, hat er aufgeholt und die Lehrer haben gesagt, der Kerl soll in die Hauptschule. Ich habe das dann nochmal verfolgt, weil ich dann nochmal eine Weile gearbeitet habe, besucht habe. 3 Jahre später war er in der Realschule, hat die Realschule abgeschlossen und 2 Jahre später hat er eine Ausbildung angefangen. Dann habe ich die Spur verloren. Der Kerl hat nie richtig gehört. Und dann hat er das Hörgerät gehabt und auf einmal ging es los. Und Jesus sagt dem Nikodemus, Nikodemus, du bist zwar stark, aber nicht stark genug in Bezug auf den Willen Gottes zu tun. Das disqualifiziert dich von diesem Reich Gottes. Und der Nikodemus, der hat jetzt gewusst, okay, ich muss besser sein, ich muss lebendiger sein und ich muss stärker sein. Aber wie mache ich das? Wie werde ich denn wiedergeboren, Jesus? Wie komme ich denn zu dieser Sicherheit, dass ich wiedergeboren bin, dass diese Stärke in mir ist, dass diese dieses Leben in mir ist, dass dieses Gutsein in mir ist? Wie werde ich das sicher? Und die Geschichte von Nikodemus in Johannes Kapitel 3, die endet irgendwie abrupt. Wir wissen gar nicht, wie es da weitergeht, sondern Johannes erzählt einfach weiter und erzählt auf einmal diesen Vers, den wir alle kennen, nämlich Johannes Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ewiges Leben haben ist das Gleiche wie teilhaben im Reich Gottes. Ich nenne es die Weltklasse-Leistung Gottes. Warum? Weil es das größte Maß der Liebe war, das größte Wesen, die größte Menschenmenge, die Welt mit dem größten Gefühl, nämlich der Liebe, mit der größten Opfergabe des eingeborenen Sohnes, die größte Einladung ausgesprochen hat, nämlich an alle. Mit der größten Einfachheit, nämlich durch den Glauben nicht verloren zu gehen, der größte Verlust, auf ewig getrennt zu bleiben von Gott, sondern den größten Unterschied auf ewig die größte Zeitspanne, das größte Geschenk, nämlich Leben zu haben, mit der größten Sicherheit, Leben zu haben in ihm. Jesus sagt, Nikodemus, diese Sicherheit, die bekommst du nicht, indem du besser wirst. Die bekommst du nicht, indem du lebendiger noch mehr machst und wirst. Das bekommst du auch nicht, indem du dich selber stärker machst, irgendwo in noch ein geistiges Fitnessstudio gehst und noch mehr geistige Disziplinen lebst. Nein, das bekommst du, diese Sicherheit, von mir im Glauben an mich, was ich für dich tue. Das ist, was Jesus tut für ihn. Dass er sein Leben gab, auf das alle, die an ihn glauben, dieses ewige Leben haben. Jesus, der hat gesagt, Mensch, Gott, der liebt dich so sehr, dass er lieber sterben würde, als ohne dich die Ewigkeit zu verbringen. Und er weiß, du bist draußen aus dem Reich Gottes, will dich aber dabei haben. Er weiß, du kannst es nicht alleine, deshalb tut er was für dich. Das nennt die Bibel Gnade. Er wird Mensch in Jesus Christus. Und er aus seiner Liebe lässt sein Leben für dich. Jemand hat gesagt, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten, sondern seine Liebe zu dir und zu mir. Wo er das tut, was ich nicht kann, damit ich der werden kann, den er haben möchte. Wo er meinen Platz einnimmt, damit ich meinen Platz im Himmel wieder haben kann. Paulus sagt es mal so, denn den, der ohne jede Sünde war, nämlich Jesus, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Paulus sagt, Jesus, der tut für dich und für mich, für Nikodemus und für jeden Menschen in dieser Welt, der tut, was wir selber nicht hinbekommen. Weil wir nie gut genug werden können, nie lebendig genug und nie stark genug, das tut er für uns, dass wir wiedergeboren werden können, neues Leben bekommen in ihm. Er vollbringt für uns, was wir nicht leisten können und gibt uns den Platz, den wir nicht verdient haben, nämlich bei Gott. Wie tut er das? Er tut das, indem er für uns sein Leben lässt. Indem er unsere Sünde auf sich nimmt, unsere Schwachheit, unser Todsein, unsere Verfehlungen, unser Nichtgutsein, damit wir die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt, vor dem gerechten Gott. Martin Luther nannte das den süßen Austausch. Er wird Sünde, wir werden gerecht. Das ist ein richtiges Geheimnis. Und Jesus sagt, das kannst du haben, diese Sicherheit, wenn du glaubst. Wenn du glaubst. Diese Liebe, die Gott dir anbietet, die kannst du mit Sicherheit haben durch den Glauben. So, das ist jetzt wichtig. Und jetzt muss man gut zuhören. Gott liebt dich. Aber weil er dich liebt, ist es nicht so, weil Gott dich liebt, bin ich jetzt schon, weil Gott mich liebt, gerettet, versöhnt mit ihm, angenommen von ihm. Nein, weil Gott mich liebt, schafft er in Jesus einen Weg, auf dem ich zurückkomme zu Gott, wo er mich annimmt, wo er sich mit mir versöhnt. Die Liebe Gottes ist noch keine Garantie, dass du sie erfährst. Du brauchst den Glauben, indem du dich an diesen Weg, den Gott schafft, aus seiner Liebe hängst. Es gibt viele Menschen, nein, ich sage es so, Gott liebt alle Menschen, aber nicht, weil Gott alle Menschen liebt, werden sie automatisch von ihm angenommen und sind mit ihnen versöhnt. Jesus sagt, du musst glauben, du musst dich an ihn hängen. Jeder, der an ihn glaubt, der bekommt dieses ewige Leben. Und dieser Glaube heißt, sich vertrauensvoll darauf einlassen, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Das getan hat, was er behauptet, getan zu haben und hält das, was er versprochen hat. Das bedeutet Glauben, sich an diesen Jesus zu hängen. Das, was er getan hat am Kreuz, das, was er versprochen hat, denen zu geben. Im Glauben mich an ihm zu hängen. Glauben bedeutet kapieren, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, was dieser Austausch bedeutet und kapitulieren vor dieser Gnade Gottes und umkehren zu ihm und das annehmen, was er in seiner Gnade für mich geschaffen hat. Im Psalm 147, Vers 11, da sagt die Bibel einmal, der Herr hat Freude an denen, die ihn ehren und ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Auf seine Gnade. Nicht auf ihre eigenen Sicherheiten, die sie erarbeitet haben, sondern auf seine Gnade, die zu Gott sagen, ich bin nicht genug, aber Jesus ist genug. Ich brauche deine Vergebung. Ich bin nicht lebendig genug, aber Jesus ist das Leben. Ich brauche die Verbindung zu ihm. Ich bin nicht stark genug, aber Jesus hat alles geschafft. Ich will auf ihn vertrauen. Er ist es, der garantiert, dass es reicht am Ende. Dass es reicht am Ende. Und das ist wichtig. Wenn du dich fragst, ob es reicht, dann ist es er, der reicht mit dem, was er am Kreuz getan hat. Es gibt immer wieder Menschen, die auch in unseren christlichen Kreisen unterwegs sind und bis am Ende nicht wissen, ob es reicht. Erst neulich habe ich wieder mit einem Kollegen geredet und hat mir diese Geschichte erzählt, die ich immer gar nicht so richtig glauben kann. Aber der hat gesagt, ja, so war es. Er war im Krankenhaus bei einer älteren Dame, die kurz vorm Sterben war, aus seiner Gemeinde. Die Kinder haben ihn dahin gerufen. Und dann kam er dahin. Und die Kinder haben dann alleine gelassen, weil die Frau wollte mit dem Pastor alleine reden. Und dann hat die Frau, die war über 90, das ganze Leben mit dabei in der Gemeinde, von Kind auf. Dann guckt sie diesen Pastor, meinen Freund, und hält die Hand und drückt so zu und sagt, Pastor, reicht's? Und mein Freund guckt sie an und sagt, was reicht? Reicht's in den Himmel? Reicht's, was ich getan habe? Und mein Freund ist ein bisschen ein Skurriler. Der guckt die an und sagt, du, nee, es reicht nicht. Die Frau hat nicht gelacht wie ihr. Die hat ein bisschen große Augen gemacht. Und dann hat mein Freund aber nachgelegt und hat gesagt, du, es hat noch nie gereicht. Es hat noch nie gereicht, was du getan hast. Aber was er, Jesus, für dich getan hat, das reicht. Das reicht, hundertprozentig. Du warst noch nie gut genug, du warst noch nie lebendig genug, noch nie stark genug. Aber was er für dich getan hat, das reicht. Das hat gereicht damals, dein ganzes Leben durch. Und das reicht auch jetzt, wenn du so in den Himmel gehst, dann reicht es durch diese Tür und du hast die Sicherheit für das ewige Leben. Nicht aus deiner Leistung, nicht aus deiner Frömmigkeit, nicht aus deinem Versagen heraus, das zu messen, sondern aus dem, was Jesus für dich getan hat. Er ist die Eintrittskarte ins Reich Gottes. Durch das, was Jesus tat in Tod und Auferstehung, durch die Weltklasse-Leistung am Kreuz, bin ich und auch du und Nikodemus dabei. Glaub das, häng dein Vertrauen an ihn, häng dich nah an ihn heran, kapier seine Gnade, seine Liebe am Kreuz und kapituliere, kehr um, häng dich an ihn mit deiner ganzen Existenz, dann bist du 100% und ganz sicher dabei. 100% und ganz sicher. Ich erzähle diese letzte Geschichte. Kennt ihr den? Paul Nodacker? Hab die Geschichte schon mal erzählt, aber Paul Nodacker ist ein guter Freund von mir. Also, der ist schon ein bisschen älter, aber vielleicht kennen den noch ein paar von euch. Der Paul Nodacker, der ist Krankenpfleger und leitet eine Diakoniestation und heute. Aber 1983, da war der Paul Nodacker deutscher Meister im 5000 Meter so mit Hindernissen hier rennen im Stadion. Deutscher Meister. Müsst ihr mal googeln heute Abend. Paul Nodacker, deutscher Meister, 5000 Meter. Ein Hammer-Endlauf, wo Paul Nodacker bis zu den letzten zwei Runden vor dem Ziel noch irgendwie ganz weit abgeschlagen ist und dann bis zum Schluss aufholt und dann deutscher Meister wird in 5000 Meter Lauf. Der Paul Nodacker hat sich dann danach irgendwann mal zur Ruhe gesetzt. Ich lerne ihn später kennen. Der ist im CVJM mit unterwegs und ich war damals im EC und dann haben wir uns kennengelernt. Wir haben eine Jugendevangelisation zusammen vorbereitet und dann sind wir Freunde geworden. Ab und zu mal miteinander trainiert, habe ich ja vorher schon erzählt, dass ich ein bisschen sportlicher war. Und dann und eines Abends sitzen wir so zusammen am späten Nachmittag und dann sagt der Paul Nodacker, hey Ede, weißt du eigentlich, dass heute Abend in Zürich das Sportfest ist? Der Ben Johnson und Carl Lewis. Klingelt es noch ein bisschen? Alte Geschichten. Ben Johnson und Carl Lewis, die kämpfen heute Abend hier in Zürich 100 Meter Lauf. Wer der schnellste ist von diesen beiden Amerikanern? Wow, sage ich, da wäre ich gern. Sagt der Paul, kein Problem, fahren wir doch einfach hin, er wäre auch gern dort. Na, ja, dachte, es wäre ein Spaß. Nein, sagt der Paul, komm, dann rufen wir noch einen anderen an, den Uli, und dann zu dritt sind wir nach Zürich runtergedüst. Und während wir runterfahren, sage ich, hey Paul, Uli, wir haben gar keine Eintrittskarten. Oh. Also Schwarzwälder halt. Und dann fahren wir da runter und denken, ja komm irgendwie. Wir kommen in Zürich an, vor dem Stadion, parken das Auto, laufen ran. Der Paul hat nie einen Ton gesagt. Und wir laufen dahin zum Stadion und dann sind wir so vor dem großen Eingangsportal, dem Eingangstor. Und der Paul, der geht rechts weg um das Stadion rum. Und wir latschen halt hinterher, Paul, wo gehst du denn hin? Oder rechts im Stadion rum. Und dann ist hinten der Hintereingang, wo die Sportler reingehen. Und wir sehen, die Sportler laufen rum und also Security Guides und alle mit so Bändel dran. Und dann kommt der Paul Nodacker, wartet ein bisschen, guckt ein bisschen rum und dann sieht er einen, den er kennt. So ein Leichtathletik-Fritze, läuft zu dem hin und sagt, hey! Und dann, hey, können wir nicht noch rein? Ich habe zwei Kumpels dabei, die müssen noch ein bisschen rein, die sind ein bisschen, aber die kommen doch mit, sind Schwarzwälder. Also gut, auf jeden Fall hat es nicht lange gedauert. Paul Nodacker, die Türen gehen auf, wir ganz nahe dran an Paul Nodacker, laufen rein und an den Kabinen von den Sportlern vorbei, die nächste Tür geht auf, immer ganz nah an Paul Nodacker dran und dann kommen wir rein, die letzte Tür geht auf, Stadion vor uns. Erste Reihe ganz vorne, wo die Sportler waren. Ben Johnson, Carl Lewis, nicht weit weg. Hammermäßig. Wie wir da rein sind, das war so witzig. Da sind Security Guards vorbei, alle skeptisch geguckt. Und wir ganz nah an Paul Nodacker. Versteht ihr? Das ist es, was es heißt, sich qualifizieren und sicher zu sein, ins Reich Gottes zu kommen. Ich war nicht stark genug für Zürcher Sportfest. Ich war zu schwach. Ich war nicht lebendig genug, da teilzuhaben, mich zu qualifizieren. Ich habe es nicht gebracht. Ich war auch nicht gut genug, da mit dabei zu sein. Aber ich bin reingekommen und durfte teilhaben, weil ich ganz nah an Paul Nodacker dran war. Das hat mich reingebracht zu diesem genialen Abend. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Die wahre Sicherheit, die kommt durch Jesus Christus. Er ist meine Eintrittskarte und im Glauben hänge ich mich ganz fest an ihn, was er am Kreuz für mich getan hat. Das qualifiziert mich fürs ewige Leben. Und ich möchte dich heute Abend einladen, genauso wie gestern Abend zu sagen, hey, wenn das noch nicht klar ist in deinem Leben, dann lauf hier nicht raus, ohne das klar zu machen. Dich an diesen Jesus zu hängen und nicht nur am Sportfest teilzunehmen, sondern sicher zu sein durch Jesus Christus, dass du am ewigen Leben teil hast. Jetzt schon versöhnt mit Gott, für alle Ewigkeit getragen von ihm. Und ich möchte euch bitten, dazu einfach aufzustehen und dass wir beten können. Schaffen wir das, aufzustehen? Und wenn du heute Abend sagst, Mensch, mir ist es klar geworden, dass ich nicht gut genug bin, aber Jesus gut genug war und alles für mich getan hat, dass ich nicht lebendig genug bin, aber Jesus das Leben ist und die Verbindung zu ihm brauche, dass ich nicht stark genug bin, Jesus aber alles schon geschafft hat und dass ich ihm vertrauen will, dann bete ich heute Abend mit mir und lass mich für dich beten heute Abend. Wenn du das heute Abend festmachen willst, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch nochmal, weil es dir nochmal bewusst geworden ist, dann lass diese Chance nicht aus und mach's fest heute Abend. Lasst uns die Augen schließen, miteinander beten und wenn du möchtest, dass ich heute Abend für dich bete, das nochmal festzumachen, dann heb einfach deine Hand und dann bete ich gerne für dich. Einfach deine Hand zu heben, sage ich, mach's nochmal fest, will mich ganz an Jesus ranklammern, um sicher zu sein, jetzt und für alle Ewigkeit. Dann heb deine Hand und ich bete für dich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in Jesus Christus diesen Weg der Liebe, der Rettung und der Gnade geschaffen hast. Danke, dass du diese Liebe ernst gemeint hast. So wichtig sind wir dir, dass du lieber am Kreuz gestorben bist, als dass du ohne uns die Ewigkeit verbringst. Du willst uns diese Liebe geben, erfahren lassen in deiner Gnade. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt auch seine Hand hält. Komm du in sein und ihr Leben hinein und zeig du dich als der ewige Retter, als der gute Herr, als der Hirte, der Orientierer und Mach du es fest in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Sei du ihr König, sei du ihr Retter, sei du ihre neue Sicherheit. Wir danken dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Wir singen ein Lied miteinander.